Herzlich willkommen zu Notsan Unplugged.
Wir nehmen euch mit zwischen Rettungsdienst, Erste Hilfe und Alltag.
112% echt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
Sind wir schon on air?
Wir sind schon on air, Franzi.
Hallo.
Wie heißt jetzt der Podcast?
Notsan Unplugged.
Ja. Franzi, über was reden wir heute?
Heute reden wir über das Thema Schlaganfall.
Heute reden wir über den Schlaganfall.
Oder auch im Volksmunde genannt Schlag.
Der Schlag, hat es einen Schlag. Ja. Warum ist es so wichtig, dass wir über das Thema Schlaganfall reden?
Also ich aktuell merke es extrem. Ich war
an dir selbst oder was?
Lustig. Nee, ich merke es aktuell wirklich extrem. Das Phänomen, ich finde es eh so krass. Ist ja schon mal aufgefallen. Also bei mir war das schon immer so, dass wenn ich einen Einsatz habe, zum Beispiel Herzinfarkt, kommt der nie allein. Also es ist immer so eine Phase, ja, wo viele Herzinfarkte dann passieren. Ja. Und aktuell habe ich es auch beim Thema Schlaganfall. Also jeden Dienst mehrere Schlaganfälle, auch jüngere Personen. Und deswegen,
das beobachte ich jetzt auch schon ein bisschen länger, dass die Leute immer jünger werden.
Meine letzte Person, also nicht letzte, was rede ich? Meine jüngste Person, die ich hatte, war 24 Jahre alt.
24? Mhm. 24 ist schon sehr jung für einen Schlaganfall, ne?
Das kann jeden treffen.
Das kann, ja.
Jetzt haben wir das Thema von hinten aufgerollt irgendwie, ne?
Ja, so ungefähr. Aber wenn man jetzt betrachtet, dass es in Deutschland circa 270.000 Schlaganfälle pro Jahr gibt, das sind am Tag in ganz Deutschland knapp 200, wo kommen wir da raus, wahrscheinlich 240 oder irgendwas. Das ist schon viel.
Ja, deswegen ist die Früherkennung so wichtig. Deswegen zeigen wir euch auch Tools, um das zu erkennen in den Kursen und reden da sehr intensiv drüber, weil wenn man es eben zu spät erkennt, sind die Folgen eben schwerwiegender. Aber was ist überhaupt ein Schlaganfall?
Ja, ein Schlaganfall ist eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Also ein Schlaganfall betrifft das Gehirn. Und es kann, zum einen kann das ein ischämisches Stroke sein, also Stroke quasi der Fachbegriff für Schlaganfall neumodisch.
Neumodisch oder Englisch?
Ja, ischämisch bedeutet Durchblutungsstörung, das heißt wie beim Herzinfarkt ein Gefäßverschluss. Es kann aber auch ein hämorrhagischer Stroke sein, das heißt hämorrhagisch für die Blutung, dass es kein Verschluss vom Gefäß ist, sondern ein Gefäß aufreißt und uns Blutung im Gehirn gibt. Das wären so grundsätzlich die zwei Unterschiede, die man beim Schlaganfall treffen kann.
Wie häufig kommt was vor?
Die ischämische Schlaganfall, also die Unterdurchblutung, vergleichsweise wie beim Herzinfarkt, sind ca. 80% und die blutigen Schlaganfälle, wo Gefäß aufreißt, sind ca. 20%.
War jetzt auch nicht mehr viel übrig, ne, wenn es um 100% geht.
Also ich saß in Mathe immer am Fenster, aber das habe ich jetzt gerade im Kopf erschlagen können. Und was macht nicht außer...
Auf dich.
Danke. Bitte. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, sind die sogenannten TIAs, diese trans-ischämischen Attacke. Das bedeutet, es ist wie eine, ja, das ist so ein kleines Warnsignal, es ist so eine Vorstufe zum Schlaganfall. Das heißt, ganz runtergebrochen ist eigentlich ein Schlaganfall, der aber nur kurze Zeit andauert. Das heißt,
also
die,
das Gefäß öffnet sich von selbst quasi wieder.
Die Symptome
so
können bis zu 24 Stunden anhalten. Meistens sind es nur so 2-3 Stunden, haben wir ja auch schon relativ häufig gerade in der Vergangenheit jetzt, wo ich mitgekriegt habe, in die Klinik fahre mit Verdacht auf Schlaganfall und dann haben sich die Symptome wieder zurückgebildet und es ist eigentlich so eine Vorstufe. Also man sollte sowas auch überprüfen lassen dann beim Arzt, definitiv nach mitten in die Klinik eher.
Ja, oft ist es so, dass wir dann im Rettungswagen kommen und dann die Symptome vielleicht dann auch schon weg sind, dass die Angehörigen sagen, er konnte nicht sprechen, er wusste seinen Namen nicht mehr und bis wir dann da sind, ist alles wieder normal. Und das ist dann für uns immer so ein Zeichen, okay, das war wahrscheinlich eine TIA oder es muss überprüft werden, was es war.
Wie könnte man denn so einen Schlaganfall jetzt erkennen?
Also die typischen Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, starker Kopfschmerz, eine Bewusstseinseintrübung kann sein, muss aber nicht. Übrigens wichtig zu erwähnen, alles, was ich jetzt sage, muss nicht sein, kann aber. Und die verwaschene Sprache, Gefühlsstörung, Taubheitsgefühl, Wortfindungsstörung, eine Gangunsicherheit, Schwindel. Also Zum Beispiel, dass die Leute einfach nicht mehr Dinge beschreiben können. Also die merken, es stimmt was nicht. Die haben so richtig, ja, du zeigst denen das Telefon und die können nicht sagen, das ist ein Telefon. Die wissen das Wort, das liegt denen auf der Zunge, da nicken die auch immer so und sie können es einfach nicht mehr aussprechen. Aber es kann auch sein, dass das das einzige Symptom ist und ansonsten sind die komplett fit und die Vitalparameter vielleicht auch nicht irgendwie bedroht, sondern die laufen durchs Haus und reden einfach komisch oder wirres Zeug und das ist das einzige Merkmal. Also es ist nicht immer dieser hängende Mundwinkel oder die Halbseitenlähmung. Manchmal sind es auch einfach die kleineren Warnsignale.
Also jetzt rein aus meiner Erfahrung würde ich sagen, die letzten Schlaganfälle, die ich im Rettungsdienst hatte als Patient, waren auch eher, ich würde jetzt sagen, nicht klassisch mit Taubheitsgefühl und hängendem Arm und Mundwinkel und Wasser läuft raus beim Trinken. Es waren eher so die leichte Bagatelle. Die Desorientierung, Gleichgewichtsstörung, Kopfschmerzen, es war überwiegender.
Ja, aber das Schöne ist, dass wir halt so drauf geschult sind und das schnell erkennen trotzdem als Schlaganfall und wir auch oft dann im Krankenhaus halt direkt mit den Leuten ins CT fahren und dann stellt sich raus, ah ja, es war ein Schlaganfall, obwohl es nur dieses eine kleine Symptom war. Genau, das sind so die typischen. Habe ich was vergessen?
Ich glaube, es meiste Sehstörungen und so, Herr Mark gesagt
Nee,
hat.
Sehstörung habe ich nicht gesagt, ja.
Das wären eigentlich so die wichtigsten Symptome.
Genau.
Welche Maßnahmen können jetzt Ersthelfer treffen?
Also wichtig, wenn ihr den Verdacht habt und ihr seht bei euren Angehörigen schon, okay, das Gesicht hängt, irgendwie stimmt was nicht, ruft direkt die 112, weil hier geht es um Zeit. Sprechen wir später nochmal an, warum. Dann könnt ihr ein Fast-Schema machen, ne? Also Fast heißt schnell, weil hier
Fast
geht
ist
es um
schnell,
Zeit,
ja.
ja.
Wir gehen jetzt aber nicht ums, gehen nicht ums Autorennen, Franzi.
Ach so. F steht für Face, A steht für Arms, S steht für Speech und T steht für Time. Das heißt, F, Face, sieht das Gesicht anders aus, hängt der Mundwinkel, hängt da ein Augenlid oder so, ist irgendwas anders bei den Betroffenen als sonst. Arms, der Armvorhalteversuch, also lasst denjenigen die Arme nach vorne halten. Und der Betroffene soll die Augen dabei schließen und die Arme nach vorne halten können. Wenn jetzt eine Seite absinkt, dann ist es auch ein Zeichen, dass hier was nicht stimmt. Dann S für Speech, die Sprache. Ist die irgendwie verwaschen oder fühlt sich die Zunge taub an? Irgendwie ein anderes Gefühl beim Reden, aber auch Wortfindungsstörung oder wenn jemand nur wirres Zeug erzählt, weiß nicht mehr, wo er wohnt, wie er heißt oder so. Das gehört dazu. Und T für Zeit. Wichtig ist, dass ihr euch notiert, wann war Symptombeginn. Wann habt ihr euren Angehörigen oder den Betroffenen vorgefunden und wann war Start der Symptomatik? Genau. Das ist so das, was man machen kann. Ansonsten beruhigen, betreuen, dabei bleiben. Man kann auch gelähmte Extremitäten abpolstern, weil da eben Gefühlsstörungen sind in den betroffenen Bereichen. Und die Lagerung des Betroffenen bitte nicht flach und die Beine hoch, sondern das Gegenteil, am besten sitzend lagern, Oberkörper hoch. Nur wenn jemand bewusstseinseingetrübt ist oder immer mehr eintrübt, dann natürlich stabile Seitenlage erwägen. Aber sonst Oberkörper hoch, weil es ist ja jetzt schon ein enormer Druck im Kopf. Die Menschen haben auch einen hohen Blutdruck in den meisten Fällen. Und da wollen wir natürlich ein bisschen entlasten, auch als Ersthelfer. Und nicht noch das ganze Blut von den Extremitäten jetzt draufkippen auf den Kopf. Genau. Und was macht jetzt der Rettungsdienst? Weil den haben wir ja gerufen. Wir haben es ja erkannt als Ersthelfer, wenn der kommt.
Der Rettungsdienst beginnt grundsätzlich mit dem A, B, C, D, E-Schema. Das heißt, wir gucken nach der Atemwege, sind die frei, die Belüftung von der Lunge, C, Circulation, der Kreislauf und D, der neurologische Status und E, Bodycheck, alles was auch so rum ist, etc. pp. Hier beim Schlaganfall ist ein besonderer Augenmerk auf diesem Fast-Schema, was natürlich auch ein bisschen erweitert ist bei uns. Das nennt sich dann B-Fast-Schema. Ergänzt sind hier die Punkte Balance und Eyes. Das heißt, Balance steht für Gleichgewichtsstörungen, Gangunsicherheit, Schwindel und Eyes für Sehstörungen. Dass man das einfach mit auf dem Schirm hat. Ansonsten ist selber wie, also ist Fast, Face, Arm, Speech, Time. Das hat das Studio schon alles erwähnt gehabt. Ganz, ganz wichtig für uns ist hier eine Blutzuckermessung. Die Blutzuckermessung ist wichtig, weil die Hypoglykämie, also der Unterzucker selbst, auch Symptome eines Schlaganfalls machen können. Hatte ich jetzt auch schon einige Male. Also das ist differenzialdiagnostisch.
Du selbst.
Nein, natürlich bei Patienten. Natürlich. Dass solche Symptome dann ja, von einem Unterzucker Schlaganfall Anzeichen sein können. Ne? Und das tut man halt nur durch die Blutzuckermessung danach rausfinden.
Das ist übrigens das Peinlichste, was einem Rettungsdienstler passieren kann,
Abgrundtief peinlich.
wenn er einen Schlaganfall anmeldet im Krankenhaus und die machen dann dort eine Blutzuckermessung und der BZ ist bei 40. Und dann, ja, rennst du einfach in dein RTW und fährst. Also mir ist Gott sei Dank noch nie passiert, aber es war mal kurz davor, wo ich dann erst unten kurz vor Abfahrt ein BZ gemacht habe, weil der Mensch konnte halt einfach wirklich kein Wort mehr sprechen. Kein Wort. Und dann haben wir Gott sei Dank unten noch ein BZ gemacht, da war ich auch noch Azubine. Und dann kam raus, ja, der hat ein BZ von 30 gehabt. Und wir, oh mein Gott, das wäre so peinlich geworden. Dann haben wir einen Zucker gespritzt und dann war er symptomfrei.
Ja, es geht relativ fix. Habe ich noch einen kleinen Schwank.
Gut.
Steigen wir jetzt wieder ein. Genau, wir haben das ABCDE-Schema gehabt, wir haben das BFAST-Schema gehabt. Und was hier auch noch ein Anzeichen mit sein kann oder Hinweis, ist auch ein EKG. Natürlich die Blutdruckmessung, das 12-Kanal-EKG selbst, die Blutsättigung und auch Temperatur. Aber das 12-Kanal-EKG ist ganz wichtig, weil Arrhythmien, die im EKG sind, das heißt, ein unregelmäßiger Herzschlag, können ein Anzeichen dafür sein, dass sich irgendwie ein Blutgerinnsel gebildet hat durch einen unregelmäßigen Herzschlag. Gerade Vorhofflimmer, eine Vorhofebene, dass sich da Gerinnsel ansammelt. Und wenn sich das löst, könnte das als nächstes in der Lunge oder je nachdem, auf welcher Herzseite das ist, auch im Kopf hängen bleiben. Deswegen
Genau.
könnte auch ja, unregelmäßiger Herzschlag oder Vorhofflimmer da auch ein Anzeichen dafür sein, dass es vielleicht realistischer ist, dass er einen Schlaganfall hat. Im Rahmen des Sampler-Schema, also Symptome, Allergie, Medikamente, Patientenvorgeschichte, letzte Mahlzeit, Ereignis zuvor oder was war der Auslöser und Risikofaktoren, kann man natürlich hier auch bei Symptome den Beginn eingrenzen. War er vielleicht eventuell sogar symptomfrei, der ganze zeitliche Verlauf, gibt es einen neuen Schwindel, dass man das da alles nochmal mit reinnimmt. Genauso wie bei Risikofaktoren, aber da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Grundsätzlich ist es ja so, ein Schlaganfall hat auch immer einen höheren Blutdruck. Das könnte auch so ein Anzeichen sein, dass hier oder oftmals haben die einen höheren Blutdruck. Das ist ein einfaches Zeichen dafür, dass das Gefäß, was verstopft ist, versucht unseren Körper einfach so aus Gewohnheit des Überlebensinstinkts das Gebiet mit mehr Druck versuche quasi hinein Blut zu bringen. Natürlich ist hier ein Verschluss und ob das jetzt funktioniert oder nicht, das ist jetzt einfach so. Aber der Körper versucht durch den höheren Blutdruck das Gewebe hinnedra noch mit Blut zu versorgen. Deswegen ist auch meistens der Blutdruck relativ hoch. Ist der sehr hoch, also über 220 systolisch, dann wird er im Rettungsdienst auch gesenkt. Dann machen wir den ein bisschen runter, aber wichtig ist, ein Schlaganfall unter 180 Systole wird nie ein Blutdruck senkt. Ganz wichtig. Ansonsten können wir auch ja, angepasst die Sauerstoffgabe mache, wenn Sauerstoffmangel beim Patient herrscht, der Atemnot hat. Wir lagen Oberkörper hoch, wir legen ihm einen intravenösen Zugang, das heißt die Nadel in der Arm, er kriegt die Infusion. Und so wie ich es vorhin bei dem Unterzucker angesprochen habe, versuchen wir den Wert im Normalbereich zu halten. Und hier machen wir dann eigentlich nichts mehr Großes, wir fahren einfach nur noch mit Sondersignal dann einfach in die nächste Stroke Unit.
Aber fahren wir immer mit Sondersignal oder ist da die Zeit noch ein wichtiges Thema?
Die Zeit ist ein wichtiges Thema. Es kommt nämlich darauf an, wann haben die Symptome eingesetzt. Einige Patienten haben teilweise schon tagelang oder ja, mehrere, viele Stunden schon die Symptome vom Schlaganfall, sind danach mit Schlaf gegangen und so. Man dachte, es wird besser. So ist natürlich die Erfolgsaussicht relativ gering. Man hat jetzt 2023 oder was bei uns im Rettungsdienst auch das Alarmkriterium umgesetzt. Und wir fahren zu allem, was innerhalb von 24 Stunden passiert. Fahren oder Schlaganfälle unter 24 Stunden werde ich auch mit Blaulicht hingefahren und alles über 24 Stunden nicht. Aber wir gucken schon, dass wir da relativ, also die Versorgungszeit unter 25 Minuten halten und generell die Zeit bis in die Klinik zu 60 Minuten.
Genau, weil es gibt eben das sogenannte Lysefenster. Das ist kein Fenster, das wir auf und zu machen, bei uns auf der Wache, sondern es ist ein großes Thema bei uns. Und zwar gibt es ein Medikament, die Lyse, und das verabreicht man eben, um den Thrombus zu lysieren, also um den aufzulösen.
Genau, das ist im Umgangssprachlichen eigentlich so ein Blutverdünner.
Genau.
Das ist, kann man, also es macht das Blut nicht dünner, ne, aber es versucht halt, also das ist das einzige Medikament, was diese gerinnende Tropfe, die sich in dem Gefäß bilden, was sie versucht aufzulösen.
Und das verabreicht man halt nur bis zu 6 Stunden nach Ereignisbeginn. Oder es gibt auch noch andere Formen. Ja, man kann eine Thrombektomie machen in speziellen Häusern in einer guten Neurologie. Aber das heißt halt auch, wenn das jetzt wirklich über 24 Stunden her ist schon oder jemand wirklich damit schlafen gegangen ist und guckt am nächsten Morgen, dann kommt eine Lyse eigentlich nicht mehr in Frage. Und dann müssen wir halt auch, ne, kein Risiko eingehen, weil ja die Symptome, dass sie dann halt eher bestehen bleiben, da ist das Risiko halt sehr hoch für. Ne? Also klar, man kann viel mit Reha und so, ne, auch immer versuchen, aber dass ja Folgeschäden dann bleiben, ist halt sehr wahrscheinlich.
Dann kommen wir mal doch einfach mal zu der klinischen Versorgung, wenn wir die schon so ein bisschen abkackten.
Wolltest du die extra
Ja, die hätte ich
aufzählen?
gerne eigentlich extra
Oh.
gemacht.
Das ist das Tolle, wenn man ohne Skript einfach drauf losredet.
ja, also die klinische Versorgung grundsätzlich. Wir melden ja den Patient an, fahren mit Blaulicht in die Klinik, die wissen Bescheid. In der Klinik ist es mittlerweile so gut geplant eigentlich schon, also in die Kliniken, die wir relativ häufig fahren mit solchem Krankheitsbild, die stehen dann,
Ist
wenn
aber
man
auch das
das.
beste Krankenhaus in der Stadt.
Ja, das allerbeste Krankenhaus in der Stadt. Das allerbeste. Die stehen dann eigentlich schon ziemlich in der Tür bereit, beziehungsweise kommt jemand sofort, wenn man die dann ruft, sagt, hey, wir sind da, dann wird direkt Blut abgenommen. Das geht direkt ins Labor, weil es da natürlich auch verschiedene Marker gibt. Und sobald das Blut abgenommen ist, sind wir mittlerweile so, ich finde schon fast, man kann jetzt nicht sagen modern, aber gut aufgestellt, dass wir direkt ins CT reinfahren können.
Ja,
Weil.
also in dem Krankenhaus passiert es fast bei jedem Schlaganfallpatienten von mir, dass sie dann
Ja.
fragen, oh, könntet ihr vielleicht hochfahren direkt? Und ich denke mir so, ja klar.
Es macht
Also,
ja auch absolut Sinn. Also,
natürlich.
wenn wir als Rettungsdienst kommen, es bringt ja nichts, jemand auf den Lieg zu legen, dann liegt er da viertel, halb Stunden, weil dieses CT, das ist ja dann quasi ausschlaggebend. Hat die Person eine Hirnblutung, also diesen blutigen Schlaganfall, oder hat er vielleicht verstopftes Gefäß?
Ja, oder man sieht vielleicht auch gar nichts.
Genau. Und da kann man dann ja auch noch Kontrastmittel und so verwenden, damit man die Bereiche sieht. Und das CT ist sehr, sehr wichtig. Und danach entscheidet sich dann, je nach Gebiet, was betroffen ist, und je nach Größe, wie es betroffen ist, das Gebiet, ob man diese Lyse macht, ne, ob man den Thrombus auflöst, oder diese sogenannte Thrombektomie, das heißt, wie im Herzkatheterlabor eigentlich. Dann geht man da über ein Blutgefäß rein, kann bis in den Kopf gehen und kann diesen Blutpropf, diesen Thrombus, kann man dann quasi entfernen. Und da kann man dann halt aber auch sagen, dass die Klinik, auch die Großklinik, die diese Thrombektomie macht oder andere kleine Kliniken, die auch mit Lyse etc. arbeiten, dass die uns da als Rettungsdienst auch im Rahmen von Symposien oder Informationsabende halt auch immer auf den neuesten Stand halten. Ne? Das ist auch super.
Stimmt.
Wir haben jetzt auch so ein kleines Abarbeitungsblatt, nenne ich es einfach mal, wo man quasi einschätzen können oder verschiedene Kategorien haben. Dann gibt es Punktzahl und sollte die Punktzahl höher sein wie Summe X, fahren wir direkt zu einer Thrombektomie, halt in diese größere Klinik.
So, ja. Genau.
Und
Vor
das
allem bei
eigentlich,
jüngeren Menschen.
ja, und das ist eigentlich echt klasse, ne? Also, dass man da wirklich versucht, frühzeitig schon die maximale Therapie rauszuholen, ist sehr gut.
Also. Wichtig ist auch hier wieder, wie können wir dann ein bisschen selbst was dafür tun, dass wir keinen Schlaganfall bekommen. Gerade in der heutigen Zeit ist es relativ schwierig. Und ja, wir haben es eben schon gesagt, die Patienten werden gefühlt immer jünger, die einen Verdacht auf Schlaganfall haben. Ich meine, gut, wir kriegen es nicht jedes Mal mit, ob es wirklich einer war, aber wo die Symptome halt so stimmen. Und natürlich ist es auch oft genetisch bedingt, logisch. Ja, aber halt auch wieder hier Bluthochdruck durch Übergewicht, Diabetes, Vorerkrankungen am Herzen, Vorhofflimmern, Rauchen, Alkohol. Ja, das sind einfach so viele Sachen, die wir aktuell in unserem schnellen Leben halt immer haben. Dazu noch am besten Schichtarbeit, also Schlafmangel, ne? Das haben ja auch Leute ohne Schichtarbeit.
Ich würde gerne als gröbster Punkt noch Stress mit aufführen.
Ja, genau, Stress ist ja.
Dass
Ja.
Stress in der Mitte von der gröbsten Auslöser eigentlich ist, wie beim Herzinfarkt selbst.
Also wirklich genau so, was meine ich, so achtet ein bisschen auf euch, versucht, auch wenn es stressig ist, kurz durchzuatmen, bevor ihr durch den Supermarkt rennt und so, das tut einem nicht gut und auch im Alltag sollte man einfach versuchen, so stressfrei wie möglich durchzukommen.
Ja, das ist ganz wichtig. Ich wurde in der Vergangenheit zusammen mit dem Kollege zu einem Fahrradunfall alarmiert in einer Ortschaft. Und vor Ort lag dann eine Person neben im Straßengraben mit dem Fahrrad. Und wir dachten, okay, das ist jetzt irgendwie ganz komisch, neurologische Symptome hat er gehabt. Es war eher so für uns, dass es jetzt wirklich so unfalltechnisch war. Aber er hat halt richtig krasse neurologische Symptome gehabt, die hätten auch einen Schlaganfall sein können oder halt Hirnblutung, ne? Vielleicht auch von dem Sturz, hätte einfach dazu gepasst, ne? Hiegfalle auf den Kopf gefallen, hat keinen Helm angehabt und hat dort von der Hirnblutung. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben den Rettungswagen untersucht, wollten eine Nadel legen und der war motorisch so unruhig, dass das sich hat eigentlich gar nicht irgendwie führen lasse. Also er hat auch nicht gehört auf das, was wir gesagt haben, diese sogenannte Compliance, diese Mitarbeit vom Patienten, die war eigentlich gar nicht da. Der hat auch keinen Zugang im Arm toleriert in der Vene und so. Das haben wir danach gelost. Und selbst die Blutzuckermessung war aufgrund dieser motorischen Unruhe nicht möglich.
Lass mich raten, er hatte eine Blutung.
Ja, dann hatten wir den Verdacht, okay, motorische Unruhe könnte ein Hinweis sein, der hat vielleicht die Hirnblutung. Was haben wir dann gemacht? Der Kollege ist vorgegangen. Ich habe gesagt, hey, du bringst jetzt an dem Moment nichts. Doktor vor Ort kann jetzt hier auch nichts machen. Wir müssen in der Klinik, da braucht er CT. Wir fahren mit Sondersignal in eine umliegende Klinik. Kommen in die Klinik und ich komme rein und ich sage dem Doktor ungefähr, was passiert ist, so von der Kinematik, was uns auch getroffen hat, dass wir leider nichts machen konnten, dass es nicht möglich war. Und dann habe ich gesagt, ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, was der Patient hat, wir müssen gucken, weil es halt einfach von der Anamnese schlecht war, von der Untersuchung. Und dann haben die auch schon überlegt, oh ja, das muss irgendwie Hirnblutung sein, da muss ein CT und so. Und dann kam eine Krankenschwester hergerannt, weil die versicherte Karte war im Geldbeutel. Und die habe ich vorne abgegeben oder abgegeben lassen. Und die kam dann hergerannt und hat gesagt, der hat Diabetes. Und ich denke schon so, oh nee, das wird jetzt wieder blöd.
Hast du nicht gemessen,
Ich
doch.
konnte ja nicht messen.
Ach so.
Der hat es sogar nicht toleriert gehabt. Ne? Also wir konnten noch nicht immer am Ohr pieksen. Und weil du vorhin gesagt hast, ne, noch nie so irgendwie unter Zucker abgegeben. Ne? Und wir konnten den Blutzucker nicht messen. Und dann haben die denn. Das ist jetzt gewitzt. Also man kann das ja danach machen. Die haben den dann zu dritt oder zu viert festgehalten und haben den dann den Blutzucker am Ohr gemessen, weil es war ja wichtig für die Untersuchung. Und das Gerät zeigte dann low an. Das heißt, der Blutzucker war sehr nieder. Es stimmte, der Patient hatte Diabetes und Überraschung, er hatte einen Zugang in die Vene bekommen, hatte Zucker, also Glukose, in die Vene injiziert bekommen. Und dreimal darf ich raten, wer halb schon später laufen die Klinik wieder verlassen hat.
Du und der Patient.
Ne, ich bin gefahren, der Patient ist gelaufen. Das war, ja, ach, eine krasse Story, weil wir es ja vorhin auch über den Unterzucker hatten.
Ja, das ist, ja, aber da, in dem Fall kannst du ja nichts dafür, weil du hast es nicht vergessen, du wolltest es durchführen und manche Menschen sind ja so, dass sie dann das wirklich so verweigern, dass du es halt erstmal
Das
akzeptieren
ging auch nicht,
musst.
also der Patient war ja kognitiv auch gar
Ja.
nicht führbar. Aber das ist schon krass, dann stehst du da und denkst so, es war nur eine, in Anführungszeichen, Blutzuckermessung, die hier jetzt wirklich so, ja, eskaliert ist eigentlich. Dass man so die Systeme hochfahren, auch mit Schockraum und alles, ne? Das war irgendwie, ja, irgendwie so blöde Situation. Also Gott sei Dank, was nicht im Schockraum, wo ein Haufen Leute stehen und dir zuhören. Das wäre noch unangenehmer gewesen, ne? Obwohl es nicht
Ja.
machbar war, aber also, da war schon die Vorstufe. Also,
Mein
naja.
Gott.
Okay, Franziska, jetzt habe ich noch abschließend die Frage an dich,
Oh.
bevor wir jetzt unser Zuhörer wieder verabschieden. Wie viele Planeten hat das Sonnensystem? Unser Sonnensystem.
Unser
Unser
Sonnensystem.
Sonnensystem. Komm, zähl mit deinen Fingern. Sie zählt gerade und sie kommt
Acht.
auf 8.
8.
Ja,
Oder? Wie geht der
stimmt.
Spruch nochmal?
Mein
Vater.
Vater erklärt mir jeden Sonntag unser Sonnensystem.
Ja.
Acht.
Ja,
Sind
siehst du?
acht. Ja, hast gewusst. Chapeau.
Nee, ich wusste es nicht auf Anhieb, also.
Ja, ich überlege mir so und zähle
Ja.
mir so.
Ich war auch so, ich will so ein Plakat zum Sonnensystem, weil, guck mal, wir haben hier ja auch unser Bild hängt vom Mond. Das finde ich richtig schön. Das gibt es auch so ästhetisch für Sonnensystem. Ja, du machst das
Franzi,
Thema auf.
wir machen hier jetzt gerade noch Podcast. Das interessiert, glaube ich, keiner, ob mir ein Mond an der Wand hänge hin.
Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Naja, wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ah, stopp, ich wollte noch sagen, vielen, vielen Dank für das Wochenende, für die Unterstützung, für die Spenden, für den Kindernotarzt. Das war richtig cool. Wir haben auch ein bisschen was eingenommen. Und dazu machen wir natürlich auch einen Beitrag, wenn wir es dann übergeben haben, das Geld.
Ich will auch so einen richtig coolen Scheck bei der Bank holen.
Natürlich.
Ja, logisch. Also.
Oder sollen wir einfach die ganzen Scheine nehmen und so,
Nein, wir
so
werden die
ins
Scheine nicht von der Hand
Kindernest?
streuen. Das werden wir nicht tun.
Hä? Laufen die Übergaben nicht immer so ab?
Nee.
Oh,
Nee,
ich
wir holen
dachte.
einen richtig coolen großen Scheck.
Okay.
Ja.
Ja, also vielen, vielen Dank dafür.
Ja, und wenn es klappt, also zeitlich gesehen, jetzt bei uns und eventuell unserem nächsten Gast in der nächsten Folge.
Nächste Woche?
Nächste Woche, ich dachte in 2 Wochen.
Nee, wir laden ihn nächste Woche ein, dann
Naja,
sind wir
gut,
safe.
ich, ja. Ja, haben wir vielleicht wieder einen Gast in der nächsten Folge.
Guest. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein.
Bei Notsan unplugged.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.